ARD.
Habt ihr denn ein Imageproblem? Also die Unternehmerin, der Unternehmer?
Ich bringe dann gerne dieses Beispiel. Der typische Tatort. Ja? Der typische Tatort.
Jetzt kommt Mörder. Das Beispiel.
Ja, jetzt kommt das Beispiel.
Der Mörder ist nicht mehr der Gärtner, sondern
nein, es ist tatsächlich
der Fabrikbesitzer.
Wirklich. Also am häufigsten ist der Unternehmer der Mörder. Und ich sage immer, und wenn du dann noch in deiner Firma einen Betonmischer hast, dann wird es echt kriminell.
Bei euch ist es ein Familienunternehmen.
Ja, bei uns ist es so. Ja, der Unternehmer, die Unternehmerin hat in Deutschland ein Imageproblem.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Sanna Röser, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Vielen Dank für die Einladung nach München.
Frau Röser, Sie sind eine mutige Frau.
Wow, danke.
Sie sind mit der Bahn da.
Ja, das habe ich mir heute auch schon gedacht, dass es sehr mutig war, da meine Anreise anstelle von 2,5 Stunden 5 Stunden gedauert hat, aber ich habe es geschafft und ich war eine anstrengende Reise, aber ich war optimistisch, dass ich hier ankomme.
Stuttgart ist halt auch weit weg.
Ja, das ist wohl so, ja.
Ich meine, das ist eine Sache, über die man ja immer wieder schimpfen kann. Das bringt wahrscheinlich wenig mit Humor. Da drauf zu gucken, ist wahrscheinlich empfehlenswerter. Es passt auf jeden Fall gut zu Ihrem Thema. In welchem Deutschland wollen wir leben?
Mhm, absolut.
Ja. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, in einem, in dem man sich auf die Bahn verlassen kann.
Mhm, schön wär's.
Wie gucken Sie da drauf? Sind das so die kleinen Kalamitäten, mit denen man auch als Unternehmerin leben muss? Oder können Sie da auch so richtig sauer werden?
Ich glaube, das kennt ja jeder von uns, dieser Tage oder die letzten Wochen und Monate, wenn man auf einen wirklich wichtigen Termin muss, wie zum Beispiel heute, und dann in diesem Zug feststeckt und nicht vorwärts und nicht zurückkommt. Und dann natürlich ärgert man sich dann. Aber ich versuche immer das Beste draus zu machen.
Was
heute,
machen Sie dann?
Ja, was macht man dann? Ja, dann beschäftige ich mich mit anderen Dingen, die ich vielleicht in der Zeit tun kann. Heute stand der Zug tatsächlich. Ich habe ja meinen Laptop immer mit dabei und dann versuche ich mich mit E-Mails und anderen Dingen abzulenken. Oder vielleicht mal in ein Buch reinzulesen. Also man muss die Zeit ja schon effizient nutzen. Das habe ich getan, aber natürlich bin ich dann schon so ein bisschen am Krummeln wie die anderen und ärgern,
aber
dass es
ja
nicht läuft.
Nee, wir haben vorhin ja schon so ein bisschen geplänkelt und waren beide der Meinung, wir fahren ja so gerne Zug.
Absolut.
Wenn er denn fährt.
Absolut. Ja, und ich komme ja aus dem Schwabenländle, aus dem Großraum Stuttgart und ich liebe Autofahren. Ja? Und mit 18 war Auto für mich die absolute Freiheit, weil ich aus einem kleinen Weinort komme und da der Bus irgendwie so alle Stunde früher schon gefahren ist. Und deswegen ist Auto für mich etwas Großartiges und bedeutet Freiheit. Und dann habe ich so während Corona meine Liebe zum Zug entdeckt und zum ICE, weil ich diese Strecke gerade so Stuttgart-Berlin und Stuttgart-Hamburg relativ oft zurücklege. Und habe mich dann wirklich so verliebt in die Bahn und dann auf einmal ging es los. Und es ging nur noch bergab mit unserer Beziehung, also die Bahn und ich. Und irgendwie ist es echt schwierig gerade.
Ein kurzes Aufflackern der Verliebtheit.
Ja, also ja, vielleicht finden wir wieder zueinander. Also ich bin hartnäckig und bleib dran, aber irgendwie ist es deprimierend zurzeit.
Ja, wir wollen nicht, dass das so bleibt, dass unsere Liebesbeziehung zur Bahn eine Enttäuschung ist auf
Nein,
Dauer.
Nein, ich arbeite dran.
Aber zurück zu unserem Ausgangsthema, in welchem Deutschland wollen wir leben? In welchem Deutschland würden Sie denn gerne leben? Beziehungsweise was sollte sich ändern, damit wir da vielleicht noch lieber drin leben?
Also ich muss zuallererst sagen, ich finde, wir haben ein grandioses Land und ich lebe unglaublich gerne hier. Also ich bin hier aufgewachsen, wie viele andere ja hier auch. Und meine Familie ist hier, ich verbinde damit Tradition und Werte. Unser Familienunternehmen sitzt hier. Und jeder kennt diese ganzen Krummelkreise und Gesprächsrunden, die wir aktuell haben. Und wir jammern und meckern viel. Da gehöre ich natürlich auch mit dazu, weil ich mich ärgere über viele Themen. Ja, vor allem gerade als Unternehmerin, als Arbeitgeberin und unser Wirtschaftsstandort. Und irgendwie alles ist irgendwie gerade Murks. Aber dennoch bin ich wirklich Optimistin und ich liebe dieses Land und wir haben unseren Großeltern und Eltern so viel zu verdanken, dass sie Deutschland aufgebaut haben und dass wir in so einem Wohlstandsstaat und Land leben dürfen. Wir haben Bildung, wirklich jeder kann seines eigenen Glückes Schmied sein in diesem Land.
Und den allermeisten und geht es Gott sei Dank, zumindest im Vergleich mit vielen anderen Ländern, immer noch gut.
Ja, und ich glaube, wo wir jetzt rauskommen müssen, ist aus diesem Schlechtreden. Also wir wissen, es läuft echt einiges schief, ja, das ist so, aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich wirklich pragmatische Lösungen diskutieren. Und wir müssen uns alle miteinander an den Tisch setzen. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Und wir müssen darüber sprechen, wie kann es denn jetzt funktionieren?
Miteinander ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ja. Konstruktiv ist das nächste Stichwort. Wo fangen wir denn an? Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, egal ob jetzt als Unternehmer, als Mittelständler oder als Angestellter, die alltägliche Bürokratie, mit der wir immer wieder zu tun haben.
Mhm. Ja, großes Thema.
Sie rollen mit den Augen.
Ja, großes Thema. Hauptsorge Nummer eins der Unternehmer, ich spreche ja für eine Generation an dem sogenannten Next-Gen-Mittelstand, die nächste Generation des Mittelstands, der Familienunternehmen in Deutschland, aber auch für viele Gründerinnen und Gründer. Und Bürokratie ist die Hauptsorge Nummer eins. Also es ist wirklich, wir reden seit so vielen Jahren darüber und es ist wirklich mühsam und ich kann es selber schon gar nicht mehr hören und auch lasst uns doch endlich die Fesseln sprengen, aber irgendwie kriegen wir es nicht gewuppt.
Warum denn? Woran liegt es denn? Und wird das sogar mehr mit dem bürokratischen Aufwand?
Es wird mehr, ja. Mal schauen wir uns allein an, wie wir sprechen darüber, dass zu wenige Wohnungen gebaut werden, dass da wirklich ein Hemmnis ist. Das liegt natürlich auch an den Genehmigungsverfahren dafür. Wir als Unternehmer, als Beispiel jetzt, ja, wir haben ein Familienunternehmen und seit Jahren würden wir auch sehr gerne rund um unseren Firmensitz uns da ausweiten, damit wir mehr Lagerfläche haben. Ich spreche mit Unternehmern, die gerne Logistikzentren bauen würden und Produktion hier am Standort Deutschland und die seit Jahren teilweise 6, 7, 10 Jahren auf Genehmigung warten. Das ist so, es ist wirklich ein Trauerspiel.
Sind wir aber schon wieder beim Jammern, ne?
Ja, ich weiß.
Zu Recht sicherlich, aber wie werden wir konstruktiv? Was kann man denn verbessern? Was können wir tun? Mhm. Alle miteinander.
Ja, also wenn wir auf die unterschiedlichsten Themen blicken, glaube ich, dass wir pragmatischer werden müssen. Wir müssen pragmatischer werden, effizienter. Wir dürfen vor allem nicht, was aktuell sehr viel passiert, ideologisch diskutieren. Ja, also dass wir wirklich schauen, okay, wo ist das Problem? Also da gibt es ja viele Fachbereiche von der Bürokratie, Arbeits- und Fachkräftemangel. Wie schaffen wir es, mehr Menschen, vor allem auch junge Frauen, wie schaffen wir es, ältere Menschen für vielleicht eine Weiterarbeit zu begeistern? Wie müssen wir uns aufstellen? Und ich glaube, da brauchen wir einen ganz klaren Blick auf die Dinge und müssen wirklich auch mehr ausprobieren, als dass wir uns immer mehr verstricken in Diskussionen und einfach nicht vorwärts kommen.
Das ist so ein entscheidender Punkt für mich, dieses Ausprobieren, auch mal experimentieren. Also wir neigen ja nun in diesem großartigen Land nicht dazu, besonders experimentierfreudig zu sein und vor allem nicht besonders risikobereit. Mhm. Wie erleben Sie das denn? Sie sind jetzt eine junge Unternehmerin. Ist das unter Unternehmerinnen, Unternehmern Ihrer Generation anders? Traut ihr euch mehr? Würdet ihr gerne mehr experimentieren?
Ein ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Ich meine, wir Deutschen werden ja auch oftmals mit dieser German Angst betitelt, ja, dass wir uns nicht unbedingt trauen, ins kalte Wasser zu springen. Aber ich glaube, das liegt auch sehr viel daran, wie wir unsere Kinder erziehen. Schauen wir jetzt zum Beispiel auf mich mal. Also nicht, dass ich jetzt die mutigste von allen bin, aber einfach mal so ein Beispiel.
Schön, dass du sagst, schauen wir jetzt mal auf mich.
Nein, ich mal. Also einfach so, also mich mal so als Beispiel. Ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen und ich bezeichne das für mich als großes Privileg und auch Glück für mich.
Absolut, denn, ohne materielle Sorgen auf jeden Fall.
Ja, aber auch mal auf den anderen Blick zu richten, darauf, dass ich bei mir zu Hause von Minute 1 nach meiner Geburt und Vorbilder bei mir zu Hause hatte. Also meine Eltern waren für mich von klein auf, wie auch meine Großeltern, Vorbilder, weil sie haben mir vorgelebt, was es bedeutet, ins kalte Wasser zu springen, was es bedeutet, risikobereit zu sein, was es bedeutet, wenn man mal wirklich auf die Nase fällt und etwas nicht funktioniert, wie man sich wieder aufrappelt und dass man weitermacht und sich nicht unterkriegen lässt.
Das ist ja das Nächste, dass bei uns Scheitern nach wie vor ein Tabu behaftete Geschichte ist.
Absolut.
In Amerika, weiß ich, gehört es dazu. Wenn du als Unternehmer, Unternehmerin nicht einmal auf die Schnauze gefallen bist, wirst du nicht ernst genommen.
Ja. Ja.
Aber was, wieder da, was können wir denn tun? Mhm. Ich meine, das dauert ja, wenn wir die Kinder jetzt anders erziehen. Es ist ein langer Prozess, bis die dann mal Unternehmerinnen und Unternehmer sind.
Ja, also da müssen wir ganz klar in unserem Bildungssystem ansetzen. Gerade das Beispiel anhand von mir, das ich gerade gemacht habe. Ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden und hatte die Vorbilder zu Hause. Es gibt aber sehr, sehr, sehr viele Kinder, die nicht in einem Unternehmerhaushalt aufwachsen, die aber auch diese Vorbilder vielleicht bräuchten, um zu zeigen, hey Mensch, auch wenn du aus einer Familie kommst, wo die Mama Lehrerin ist und der Papa Polizist und du mit Unternehmertum und Wirtschaft bis dato noch nicht viel am Hut hattest, kannst du es in der Schule lernen. Ich glaube, da ist wirklich ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen, dass wir sagen von klein auf, liebe Kinder, hört zu, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Träume habt, wenn ihr eine Leidenschaft habt, später auch mal Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Und wir geben euch als Schule, als Bildungssystem einen Werkzeugkoffer in die Hand, wie es gelingen kann. Und vielleicht noch da zusätzlich, wir brauchen auch da viel mehr Vorbilder und auch das Berufsbild des Unternehmers. Ganz interessant, wir haben mal von die jungen Unternehmer, das ist ein Wirtschaftsverband in Deutschland, uns mal alle Schulbücher hingelegt und haben mal reingeguckt, welche Berufsbilder es in den Schulbüchern gibt. Und witzigerweise gibt es genau da auch die Lehrerin, es gibt den Polizist, es gibt die Sozialarbeiterin. Aber das Berufsbild des Unternehmers gibt es nicht. Also wie soll ein junger Mensch, der vorher nicht mit Wirtschaft in Berührung gekommen ist und nicht weiß, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, wie soll er später mal in diese Richtung tendieren?
Aber habt ihr denn ein Imageproblem? Also die Unternehmerin, der Unternehmer?
Also an der Stelle, ich meine mal, ich bringe dann gerne dieses Beispiel, aber das ja auch viel echt gesprochen wird und auch wenn ich auf Veranstaltungen unterwegs bin, der typische Tatort, ja? Der typische Tatort-Mörder. Ja, jetzt kommt das Beispiel. Aber es ist ja tatsächlich so.
Der Mörder ist nicht mehr der Gärtner, sondern
nein, es ist tatsächlich
der Fabrikbesitzer.
Und wirklich, also am häufigsten ist der Unternehmer der Mörder. Und ich sage immer, und wenn du dann noch in deiner Firma einen Betonmischer hast, dann wird es echt kriminell. Ja, also
es ist, so wie das bei euch ist im Familienunternehmen.
Ja, bei uns ist es so. Wir produzieren Stahlbetonrohre und Betonfertigteile und wir haben Betonmischer. Ja, also richtig hartes Zeug bei uns. Aber es ist tatsächlich so. Ja, der Unternehmer, die Unternehmerin hat in Deutschland ein Imageproblem. Und da sage ich aber, ich möchte es gar nicht auf andere schieben.
Sondern der Tatort ist nicht schuld.
Es wäre schon schön, wenn die öffentliche Meinung, also wenn man ein anderes Bild zeigt.
Das sind doch nur Ausnahmen.
Ja, naja, wenn der Unternehmer am häufigsten der Mörder ist und dann der Gärtner und dann der Berufskriminelle kommt. Aber auf was ich hinweisen wollte, war, ich sag auch, wenn ich mit anderen jungen Unternehmern zusammen bin oder auch mit Familienunternehmern, ich sag immer, wir müssen uns an der eigenen Nase packen. Denn wir sind verantwortlich dafür, was für eine Geschichte wir erzählen. Ob wir draußen in der Öffentlichkeit sichtbar sind, ob wir erzählen authentisch, was es heißt, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein. Und das tun wir noch zu wenig. Es gibt zu wenige Unternehmer, sei das Ältere wie auch Jüngere, die tatsächlich ins Fernsehen gehen, die Interviews geben, die sich in Radiosendungen setzen.
Die das tun, was sie gerade tun und
richtig,
auf diese sympathisch kompetente Weise. Das ist ja auch etwas, was man tatsächlich euch vorwerfen könnte, euch Unternehmern, dass ihr das zu selten tut, dass ihr euch vielleicht auch zu lange, ich will nicht sagen abgeschottet habt, aber so ein bisschen so ein Geheimnis drum gemacht habt. Wie funktioniert das wirklich? Mhm. Wie sieht es bei uns aus?
Ja, aber weil es tatsächlich, also wie gesagt, ich komme aus dem Schwabenländle. Wir sind ein Familienunternehmen mit 100-jähriger Tradition und Geschichte mittlerweile. Und wenn ich jetzt überlege, mein Opa und mein Papa, da war so, wir haben ja so scharfe Häuslebau, ja, jetzt guck mal, dass die Firma läuft und nicht da draußen so viel rumschwätzen und machen und dieses ein bisschen, ja, es verschwiegener zu sein, ja. Und das fällt uns jetzt schon auf die Füße, weil dadurch, dass wir als Unternehmer nicht rausgegangen sind und unsere Geschichte erzählen, warum stehen wir jeden Tag auf und tun das, was wir tun? Warum sollen denn Menschen für uns arbeiten? Was heißt es denn eigentlich, ins Risiko zu gehen? Was heißt es denn in so schwierigen Zeiten, wir haben Krisenzeiten, ein Unternehmen zu führen? Was habe ich für Fragestellungen? Was ist da eigentlich, was erdrückt mich als Unternehmer?
Und zu wenig Transparenz, zu wenig Kommunikation führt natürlich auch zu Neid. Führt dazu, dass man sagt, naja, die Großkopf hatten da, die sind doch alle gestopft, die haben doch alle.
Ja, genau.
Ich meine, sie sind in so einem kleinen Ort aufgewachsen, 2500 Einwohner,
dreieinhalbtausend.
Ein Weindorf,
genau.
Wunderschön. Aber wie war es denn da für die Unternehmerstochter?
Also ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit in Mundelsheim am Neckarknick, ja, zwischen Weinbergen und sehr idyllisch.
Sagt
und
man das
mit
wirklich
Baumhäusern.
So am Neckarknick?
Mein Papa sagt das immer, ja, wir haben da so eine Neckarschlaufe und da so. Also es ist wunderschön, müssen Sie mal googeln und gucken. Also auf jeden Fall bin ich wirklich sehr behütet aufgewachsen und was mein großes Glück war, sage ich wiederum, dass meine Eltern immer sehr darauf geachtet haben, dass ich sehr bodenständig aufwachse. Ich habe eine jüngere Schwester, 3 Jahre jünger. Und ich bin in Mundelsheim in die Grundschule gegangen und dann aufs Gymnasium und dann in die weiterführende Schule. Also das heißt, ich war nie irgendwie was Besonderes. Und ich musste, wenn ich Taschengeld irgendwie haben wollte und ich habe nicht mehr bekommen als andere, dann musste ich, und wenn ich was dazu verdienen wollte, mein Papa sein Auto aussaugen oder Rasen mähen,
ja,
und so,
dann
konnte mir paar Euro sehr dazu gut verdienen. Also das war nie so, dass mir alles zugeflogen ist.
So ist das im Schwabenländle.
So ist das im Schwabenländle. Und es, ja, ist auch gut so. Es ist gut so. Und es war nicht so, dass ich irgendwie so in einer Bubble, in so einer Blase aufgewachsen bin, wo nur irgendwie Unternehmerkinder waren, sondern ich bin wirklich mittendrin ganz normal, ganz bodenständig aufgewachsen und ich habe sehr früh gelernt, was es heißt, auch zu arbeiten, wenn man etwas möchte, dass man dann auch die Ärmel hochkrempeln muss und dass man nichts geschenkt bekommt. Und eigentlich bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern das so gemacht haben.
Mhm. Wir werden nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ihr Buch heißt Ein Plädoyer für die Mehrheit. Was mir sehr gut daran gefällt, ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, ist dieser optimistische Grundton da drin. Eben nicht dieses Lamoyante und nicht jammern, sondern nach vorne gucken und miteinander. Wer ist denn die Mehrheit?
Ja, wer ist die Mehrheit? Das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich, muss ich vorwegnehmen, nie gedacht, dass ich irgendwann mal ein Buch schreibe. Also ich habe mich nie als Autorin gesehen und das war irgendwie auch nie mein Plan. Aber als ich so kurz vor der Bundestagswahl 2021 gemerkt habe, Mensch, hier entwickelt sich irgendwas in die falsche Richtung, ja, dass Menschen auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gesagt haben, Mensch, ich weiß schon gar nicht mal, wen ich wählen soll und vielleicht gehe ich gar nicht zur Wahl und irgendwie, die nehmen mich da eh nicht ernst, die da in der Politik da oben in Berlin und die machen doch eh ihr eigenes Ding. Da habe ich irgendwie gemerkt, hey, hier läuft irgendwas schief. Und als ich mir dann angeschaut habe, nach der Bundestagswahl, wie viele Menschen nicht wählen gegangen sind, und es waren sage und schreibe 23,4%, ein Viertel der wahlberechtigten Deutschen sind nicht wählen gegangen, habe ich schwarz auf weiß gehabt, okay, hier läuft was gewaltig schief. Weil wenn ein Viertel der wahlberechtigten Deutschen sagen, mir ist meine Stimme nicht mal mehr ein ich zeig's euch wert. Ich habe das Gefühl, meine Stimme bewirkt nichts. Neben den ganzen Protestwählern, die wir haben, was wir jetzt aktuell auch sehen, die dann ihr Kreuz bei rechtsextremen oder linksextremen Parteien machen. Aber das hat mich wirklich wachgerüttelt und ich habe gedacht, Mensch, so kann das echt nicht weitergehen und ich muss mich einmischen. Ich weiß, dass ich als Unternehmerin und noch als Nachfolgerin für viele als Erbin, ja, betitelt werde. Ja, die reichen Erben. Die
kriegen sind Sie doch, das mit? Sind Sie konfrontiert mit,
ja,
diesem,
klar,
Vorurteil?
Das ist tatsächlich so. Also ich bin, und da spreche ich, glaube ich, für viele Unternehmer oder gerade Nachfolger, die wirklich konfrontiert werden mit diesen Themen.
Ja, du setzt dich doch ins gemachte Nest.
Genau, du bist mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Du hast doch nie was geleistet. Jetzt kommst du direkt auf Papas Chefsessel. Du kannst dir Yachten kaufen. Und dieses krasse Bild.
Und zwar mehrere.
Mehrere. Und du bist dann nur irgendwo da unterwegs und trinkst nur von morgens bis abends Champagner und solche Sachen. Ja, aber das zeigt das verzerrte Bild der Unternehmer in Deutschland.
Und da haben Sie sich gedacht, ich muss was tun.
Genau. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, nee, das kann so nicht weitergehen. Also erstmal ein Viertel der Deutschen, die sagen, ich gehe gar nicht mehr zur Wahl. Das heißt, ich mische mich gar nicht mehr ein, wie die Zukunft dieses Landes aussieht, weil ich glaube, dass meine Meinung eh nichts wert ist. Dann wirklich das verzerrte Bild auch noch von jungen Unternehmern und Nachfolgern in diesem Land. Und da habe ich mir irgendwie gesagt, okay, wenn ich möchte, dass dieses Land weiterhin in diesem Wohlstand bleibt und dass wir alle darin leben können und dass wir eine Zukunft haben und die Firmen nicht abwandern und die Menschen abwandern und irgendwie abwinken, wenn man über Deutschland spricht, dann muss ich was machen. Und dann habe ich begonnen, dieses Buch zu schreiben und jetzt haben wir es tatsächlich und ich bin froh darüber, dass ich es gemacht habe und bin stolz darauf.
Absolut. Und so wie ich es verstehe, ist es eine Einladung zum Engagement und zwar nicht nur an jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern an alle, die wollen, dass wir weiterhin sagen können, es ist schön, in diesem Land zu leben.
Absolut. Genau. Es ist eine Einladung zur Debatte, eine Einladung auch wirklich an alle Gesellschaftsgruppen gerichtet.
Auf ein Miteinander.
Absolut, auf ein Miteinander, weil ich auch da immer, und ich glaube, seit ich das Buch geschrieben habe, bis heute ist ja auch wieder eine Zeit vergangen, immer stärker auch das Gefühl habe, oder nicht nur das Gefühl, wir sehen es ja tatsächlich, dass wir uns jeder Einzelne in solche Meinungsbogen zurückziehen.
In seine Blase.
In seine Blase, wo er sich zu Hause fühlt. Der eine sagt, hey, ich fühle mich grün und das ist auch gut so. Der andere sagt, nee, ich bin jetzt irgendwie voll tief schwarz, ich bin konservativ. Also diese Lager verhärten sich unglaublich und man geht mit dem anderen nicht mehr so richtig ins Gespräch und das ist schädlich für unsere Gesellschaft.
Und was passiert, wenn das ins Extremere getrieben wird? Dann braucht man nur in die fantastischen USA gucken.
Mhm, absolut.
Wo du Menschen hast, hast, die miteinander überhaupt nicht mehr reden, die aufeinander losgehen und wo du dich wirklich fragst, wo driftet dieses fantastische Land hin?
Genau. Was passiert, wenn wir nicht mehr miteinander reden? Also nicht nur in der Gesellschaft, sondern Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Und das ist dieser Aufruf, lasst uns bitte unsere Meinungsbogen, unsere Blasen verlassen. Lasst uns bitte in einen offenen und in einen effektiven und einen pragmatischen Dialog einsteigen. Lasst uns um die beste Lösung ringen. Ja, weil ich meine mal, ich kann auch von der anderen Seite überzeugt werden, dass es besser ist. Aber wir müssen einen Weg finden, wie wir vorankommen. Weil was wir aktuell machen ist, wir finden uns in Hysterie, in Aufschrei, zwischen Shitstorm. Teilweise ziehen sich Menschen zurück und trauen sich nicht mehr Meinung zu äußern, weil sie denken, Mensch, ich sag lieber nichts, weil dann komme ich nichts rein. Und das erleben wir im öffentlichen Diskurs, das erleben wir im Privaten, das erleben wir im Freundeskreis, in der Familie, wo man manchmal denkt, um Gottes Willen, an Weihnachten sprechen wir aber nicht über Politik, weil sonst eskaliert es ja gut.
Und ich finde, es ginge damit los, dass man einfach tatsächlich akzeptiert, dass jemand anders eine andere Meinung hat, dass er aber trotzdem ein wahnsinnig netter Mensch sein kann, mit dem man gemeinsam etwas voranbringen kann.
Absolut.
Da sollten wir anfangen. Und das kann man im ganz kleinen Kreis. Mhm. Das können wir hier in diesem Studio, das können wir, wenn wir rausgehen auf die Straße, das kann man sogar in der Deutschen Bahn. Das geht überall. Machen Sie das manchmal, dass Sie einfach so mit Leuten ins Gespräch kommen?
Ja, das ist ganz toll.
Ich liebe das.
Boah, ich fand das auch toll. Also, wie gesagt, meine Bahnbeziehung hat während Corona begonnen, als keine Flüge mehr geflogen sind. Und dann habe ich tatsächlich, saß ich ja dann so von Stuttgart bis Berlin echt lange im Zug, also so 6 bis 7 Stunden. Und ich mag das Bordbistro sehr, weil da hat man irgendwie mehr Platz und dann kann man sich mal eine Cola bestellen.
Da ist eine gewisse Fluktuation.
Genau,
kommt
da
immer
ist ein bisschen was los, da sieht man ein paar Leute. Und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt, aus ganz unterschiedlichen Lagern, in Anführungsstrichen, und Hintergründen und also wirklich von der Pfarrerin bis hin zu, das war toll.
So machen wir das jetzt. Wir machen jetzt den Bahndiskurs.
Okay.
Wir fahren jetzt nur noch mit der Bahn durch Deutschland, also wenn sie fährt, und quatschen mit den unterschiedlichsten Menschen.
Ja.
Und so bringen wir das Land voran.
Ja, weil was ich mir tatsächlich auch angewöhnt habe. Also nicht nur das Bahnquatschen dann, wenn irgendwie interessante Persönlichkeiten vorbeikommen und so ins Gespräch zu gehen, sondern tatsächlich auch, das mache ich seit, glaube ich, mir vor 2 Jahren und das war auch ganz wichtig und so ein Erkenntnisgewinn für mich. Ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs, also nicht nur mit der Bahn, ja, aber wenn ich dann in der Stadt bin, dann auch viel mit dem Taxi. So. Und dann habe ich mir angewöhnt, so vor 2 Jahren ungefähr, auch mit den Taxifahrern sehr viel zu sprechen, weil mich tatsächlich auch interessiert hat, wie schauen die denn auf unser Land?
Und die wissen Bescheid.
Und die wissen wirklich Bescheid. Und wir müssen ja auch dazu sagen, dass sehr viele Taxifahrer und Taxifahrerinnen, die gibt es ja auch, also häufiger Männer, aber oftmals mit Migrationshintergrund hier nach Deutschland gekommen sind oder erste Generation oder zweite. Und das für mich wirklich auch so ein Erkenntnisgewinn war, wie blicken die auf unser Land? Was treibt die um? Deswegen finde ich nicht nur Bahngespräche, Gespräche auf der Straße, Gespräche im Taxi, an der Supermarktkasse sind so unglaublich wichtig. Und dann nochmal zu der Frage zurückzukommen, wer ist die Mehrheit? Also ich bin einfach der Überzeugung, dass sehr viele Menschen in diesem Land unser Land zu schätzen wissen, die Tradition zu schätzen wissen, die Werte, teilweise auch Menschen mit Migrationsgeschichte hier einen Aufstieg erleben konnten, bewusst nach Deutschland gekommen sind, die sich hier zu Hause und wohlfühlen und die dieses Land auch gerne so erhalten möchten. Und
also alle, die ein Interesse daran haben,
absolut,
dass es hier vorwärts geht,
absolut,
die sind die Mehrheit.
Ja.
Und da stimme ich Ihnen zu, die sind auch in der Mehrheit, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gucken wir mal, wie das alles so wird. Jedenfalls ein sehr, sehr spannendes, nachdenkenswertes Buch, ein Plädoyer für die Mehrheit. Innovation oder Ideologie, in welchem Deutschland wollen wir leben? Frau Röser, es ist ein großer Spaß, ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf.
Oh, wow.
Wir würden Sie ja gerne jetzt auch noch besser persönlich kennenlernen.
Mhm.
Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie kennen ihn nicht.
Nein.
Sie lesen den so vor und dann sagen Sie mir, ob Sie den unterschreiben können.
Okay.
Oder ob das Quatsch
wow,
ist.
Das ist mein erstes Mal hier, dass ich einen vorgeschriebenen Lebenslauf bekomme.
Bitte schön.
Oh, klasse, okay. Ich heiße Sana Röser und bin eine optimistische Unternehmerin, die gerne Verantwortung trägt. Getreu meinem Motto, machen ist wie wollen, nur krasser, kämpfe ich für ein freies und sozial gerechtes Deutschland. Mit Ideologien habe ich nichts am Hut. Ich weiß, dass wir es nur hinkriegen, wenn wir es miteinander anpacken. Geprägt haben mich meine Eltern. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Herzblut sind sie bis heute meine Vorbilder. Überhaupt bin ich sehr dankbar für meine Familie. Trotzdem ist mir nichts in den Schoß gefallen. Ich bin eine Self-Made-Woman. Für die Zukunft wünsche ich mir, laut und mutig zu bleiben. Und ich würde sehr gerne Bill Gates treffen. Ja, das ist gut gelungen. Ja.
Passt so?
Ja,
können passt Sie gerne so behalten.
Oh, danke schön.
Das Klo hängen oder
will
so?
Will ich mir aber nachher noch eine Unterschrift abholen. Dann rabe ich mir das ein zu Hause. Nein, also das ist sehr gut getroffen. Ja, sehr viele Dinge drin, die mich ausmachen. Schlagworte wie Verantwortung zu machen. Ja, also wir haben ja in Deutschland, wissen wir ja, auch ein Umsetzungsproblem. Kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das zieht sich wirklich ja durch alle Bereiche. Und deswegen sage ich immer, ey Leute, egal ob es Politik, ob es angehende Unternehmer sind, Gründer, Nachfolger. Ich sage immer, hey, probiert euch aus. Ja, macht einfach.
Habt keine Angst zu scheitern, sind wir wieder bei dem Punkt,
genau.
Ja, Fehler zu machen.
Was kann dir passieren? Und ich glaube, da brauchen wir auch in der Gesellschaft ein ganz anderes Mindset. Offener zu werden, Unternehmertum mehr zu feiern, auch zu sagen, hey, ich find's geil, ich find's genial, wenn du dich traust, zum Beispiel ein eigenes Startup zu gründen, obwohl du vorher damit noch nie was am Hut hattest. Ich finde es mega, wenn du eine Unternehmensnachfolge antrittst, zum Beispiel in einer männerdominierten Branche, Frauen, ja? Also das mehr zu feiern, das ja wertzuschätzen.
Aber das ist natürlich schwieriger bei uns als woanders, als in anderen Ländern, weil bei uns nach wie vor dieses, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber dieses übersteigerte Sicherheitsbedürfnis da ist. Wir sind das überversichertste Land der Welt. So, es gibt keine Sicherheit. Ja? Sicher ist nur die Steuer und der Tod.
Ja.
So schaut's aus. Und die Steuer noch nicht mal für manche Unternehmen.
Mhm. Ja,
also das warum, beziehungsweise andersrum, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir einfach uns mehr trauen? Haben wir ja schon besprochen, aber es treibt mich so um.
Mhm. Ja, also da nochmal zurückzukommen, ich glaube, das liegt viel daran, auch wie wir unsere Kinder aufziehen, wie wir unsere Kinder bilden, dass wir auch mehr darauf schauen, dass wir eigenständige, resiliente Kreativität fördern, also Kinder aufziehen.
Müsste es alles als Schulfach geben.
Absolut, absolut.
Empathie, Kreativität, ja. Resilienz.
Wir wirklich, unser Bildungssystem braucht ein Update. Und wir müssen wirklich schauen, dass wir unseren Kindern all das mitgeben, was sie in Zukunft brauchen. Wir leben in einer Welt, die sich ständig im Umbruch befindet. Wir haben so viele Krisen, wir haben so viele Herausforderungen. Wir müssen wirklich wandlungsfähig sein, wir müssen resilient sein, wir müssen risikobereit sein. Ich meine mal, wer weiß denn heute noch, wenn ich einen Beruf beginne, ob es den später einerseits noch gibt. Ich muss mich weiterbilden, es gibt Umbrüche, ich verliere meinen Job, mein Unternehmen verlagert, wie auch immer. Also ich muss mit diesen Krisen lernen, umzugehen. Und wo bekomme ich es beigebracht? Entweder zu Hause, aber wenn ich Glück habe, aber ich muss es auch im Schulsystem verankern.
Sind wir wieder bei dem nächsten Thema, Chancengerechtigkeit.
Ja.
Mhm. Es gibt so viele Talente da draußen. Ich habe noch einen kleinen 12-Jährigen in der 6. Klasse. Der hat Schulkameraden, Schulkameradinnen, die einfach aus Elternhäusern kommen, wo der Papa die Mama vielleicht nicht helfen kann bei den Schularbeiten.
Mhm.
So.
Absolut.
Und schon ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass der aufs Gymnasium geht oder das Gymnasium abschließt.
Ja,
Chancen, das kann doch nicht sein.
Chancengerechtigkeit, auch ein ganz großes und wichtiges Wort, wo wir auch wirklich hin müssen. Das ganze Thema auch frühkindliche Bildung, ja, gleiche Chancen ermöglichen.
Kita-Plätze,
ja, das, also alles Chancengerechtigkeit auf so vielen Ebenen. Das Thema, wie schaffe ich es auch? Wir reden immer davon, wir wollen mehr Frauen in der Wirtschaft. Ja, wir wollen schauen, dass jungen Familien es möglich ist und auch vor allem jungen Frauen, die top ausgebildet sind. Wir müssen uns überlegen, wir haben die best ausgebildete Generation an jungen Frauen heutzutage. Und wo sind sie? Ja, wo sind sie? Die Frauen wollen sich einfach nicht zwischen Karriere und Familie entscheiden müssen. Und wenn
ist das denn immer noch so, dass man sich als junge Frau mehr oder weniger entscheiden muss? Ich meine, es können ja immer zwei dazu. Warum kann denn der Mann nicht nach kürzester Zeit irgendwie sich mehr an der Kindererziehung beteiligen, wenn der Kita-Platz vielleicht nicht da ist oder was auch immer?
Ja, also das
was ist los mit den jungen Männern da draußen?
Ich glaube, da haben wir schon auch einen Wandel schon hinter uns, ja? Also es gibt ja mehr jüngere Väter, die dann auch mal zu Hause bleiben und deswegen nervt es mich auch immer zu sprechen, ja, nur die jungen Frauen und Mütter und hier und da und Familie und hier Kinder hat nur mit Frauen, irgendwie ist nur Frauenthema, um Gottes Willen. Aber wir müssen noch viel mehr ja, das ganze Thema vorantreiben. Das heißt, auch da wieder ein Mindset in der Gesellschaft, ja, dass ich nicht die Rabenmutter bin, wenn ich irgendwie nach 3 oder 4 Monaten wieder beginne zu arbeiten. Dass es akzeptiert ist, auch das Kind in die Kita zu geben. Dass ich
das eine ist auch Struktur, als Mann akzeptiert ist, wenn absolut, ich zu Hause bleibe. Und es nicht heißt, was ist denn mit dir los?
Wie? Genau. Also da müssen wir alle ein bisschen lockerer und entspannter werden und großzügiger, weil es heute immer noch leider so ist, und wir haben das Jahr 2024, dass meist die Frauen zu Hause bleiben, dass sie meistens dann in Teilzeit arbeiten, wenn überhaupt, wenn es sich noch lohnt, ja, weil Thema Kita-Plätze wahnsinnig teuer, ja, und wenn dann das Gehalt, das Teilzeitgehalt, also die Kita-Plätze das Teilzeitgehalt auffressen und am Ende habe ich nicht mehr übrig, dann bleibe ich zu Hause. Und
ganz abgesehen davon, dass du nach ein paar Jahren sowieso raus bist aus den meisten qualifizierten Jobs.
Ja, so, also da ist so viel zu tun und da gibt es so viele Stellschrauben zu drehen und auch da ist es kein Erkenntnisproblem. Wir wissen das. Seit Jahren wissen wir, dass allein, wenn wir auf die Kita-Plätze schauen, für über 380.000 Kinder unter 3 Jahren fehlen Kita-Plätze. Also wie soll ich als junge Mutter, als junge Familie arbeiten gehen, wenn ich nicht die Oma oder den Opa oder irgendwie die Schwiegereltern irgendwie ums Eck wohnen und sich drum kümmern.
Ich habe neulich den Oberbürgermeister einer kleineren Stadt gehört, der gesagt hat, wir haben genügend Kitas, wir haben nur nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher.
Auch sowas, ja.
Wir finden sie nicht.
Auch sowas. Das Thema Erzieher, aber auch Lehrerinnen und Lehrer. Also das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir jetzt auf die nächsten Jahre blicken, ich glaube, uns fehlen im Schnitt, wenn das, also die letzte Zahl, die ich jetzt gelesen habe, 1600, 1800 Lehrkräfte pro Jahr. Ja, und wenn wir das jetzt hochsummieren, wenn es nicht sogar mehr sind, also das ist gerade so eine letzte Zahl, die ich gelesen habe, das ist unfassbar. Und auch da müssen wir uns natürlich hinterfragen, warum entscheiden sich immer weniger junge Menschen auch Lehrerin oder Lehrer zu werden? Auch wieder das Thema Wertschätzung, Anerkennung. Wenn man in andere Länder blickt, also in anderen Ländern, da gibt es auch Umfragen, wenn man in andere Ländern blickt, dann empfehlen die Eltern ihren Kindern Lehrerin oder Lehrer zu werden. Bei uns in Deutschland ist das wirklich, also wenn man da Eltern fragt, nee, lieber nicht in den Lehrberuf.
Mhm. Aber wir bleiben ja optimistisch, Frau Röse,
ja,
oder?
Ja, absolut. Wir bleiben optimistisch. Ja, klar.
Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie das bei Ihnen persönlich so gelaufen ist. Geboren 4. Juli 87 in Bietigheim-Bissingen. Sarna, das ist ein balinesischer Name. Richtig?
Ja, also da gibt es so eine kleine Geschichte
zu. Aber das stimmt, oder?
Ja. Das kommt aus der Ecke Indonesien tatsächlich. Meine Eltern waren da in Flitterwochen und sind da so 2-3 Wochen mit dem Moped über die Insel gedüst.
Ah, cool.
Und dann haben sie den Namen da irgendwo aufgeschnappt und haben gesagt, Mensch, wenn wir mal eine Tochter bekommen, dann nennen wir sie Sarna. Und deswegen heiße ich heute so.
War das ein Ding? Ich meine, wunderschöner Name. War das ein Ding? In dem kleinen Dorf
in Mundelsheim?
In Mundelsheim?
Es war
ein... Wie heißt du? Sarna?
Es war tatsächlich ein Ding auf dem Amt. Also meine
wie
Eltern.
Auf dem Amt.
Ja, also es war dann so gewesen. Ich bin dann geboren worden und dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, und jetzt nennen wir unsere Tochter Sarna. Und dann muss man das ja anmelden und so. Und dann hieß es, nee, Sarna, so kennen wir nicht, geht nicht.
Auf dem Standesamt.
Ja, so, geht nicht, können wir nicht, wissen wir nicht, ist uns unbekannt, so wieder typisch deutsch. Ja, dafür brauchen Sie mindestens 1 bis 2 weitere deutsche Namen, damit wir das so eintragen. Deswegen heiße ich heute, also ich liebe meinen Namen, Sarna Marie Elisabeth.
Ernsthaft?
Ja.
Also Sarna alleine wäre nicht gegangen.
Wäre nicht gegangen, im Jahr 1987 war das.
Wäre genau. Sehr spannend, wie das im Jahr 2024 ist.
Ja, würde mich auch interessieren.
Ich glaube, auch daran könnte man den Zustand der Bundesrepublik Deutschland...
Ja, aber es war tatsächlich so, ja.
Mhm. Also die Eltern Unternehmer, ursprünglich ein Betonunternehmen. Mhm. Und sie haben mehrfach gesagt, meine Eltern sind mein großes Vorbild wegen ihrer Leidenschaft, weil sie mir gezeigt haben, wie leidenschaftlich und wie emotional und mit wie viel Herzblut man so ein Unternehmen nach vorne bringen kann. Haben Sie das denn als Mädchen schon realisiert, als Kind?
Also ich glaube, da spreche ich für viele, die so in einem Unternehmerhaushalt groß geworden sind. Also es ist ja wirklich, man wird ja da reingeboren. Ja. So. Und wenn ich mich so zurückerinnere, als ich klein war, ja, da checkt man das ja noch nicht so richtig. Irgendwie, man geht halt normal in den Kindergarten und man geht in die Grundschule und so. Und es ist alles irgendwie normal wie bei den anderen. Der Papa geht morgens zur Arbeit und kommt dann irgendwie abends wieder zurück.
Er kommt halt nur später zurück.
So, kommt, ja, genau, später zurück. Oder muss dann vielleicht am Samstag oder vielleicht mal am Sonntag schnell ins Büro. Ja, ich meine mal, das ist jetzt auch noch nicht so außergewöhnlich. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, da sind bei mir in der Klasse Kinder und Freundinnen und Freunde von mir, wo die Eltern bei uns arbeiten. So, das musste ich dann irgendwie erstmal verstehen.
Ihr wart oder seid der größte Arbeitgeber da?
Genau, am Ort bei uns in Mundelsheim. Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt Kinder und Freunde von mir, da arbeiten die Eltern bei uns in der Buchhaltung oder in der Produktion oder so. Und da habe ich gemerkt schon, okay, das ist ein bisschen anders bei den anderen. Dann war es so, dass meine Eltern, meine Schwester und mich sehr früh, also von Beginn an, immer zu den Weihnachtsfeiern mitgenommen haben, zu den Sommerfesten in der Firma, wo ich dann auch schon gemerkt habe, okay, mein Papa, da hält da irgendwie eine Ansprache, irgendwie vielleicht ist er da, so. Also das heißt, es hat schon eine Zeit gebraucht, also als Kind versteht man das nicht gleich, aber dann, als ich dann so ein bisschen dann ins Jugendlichenalter kam und so, dann habe ich verstanden, oder auch, was heißt nicht jugendliche Alter, schon ein bisschen vorher, dann, ich kann mich gut erinnern, als ich 6, 7 Jahre alt war, wenn mein Papa dann abends nach Hause kam und er von der Firma erzählt hat, oder ob wir neue Auszubildende haben, oder neues Produkt, an dem da irgendwie gerade rumprobiert wird und so. Also das war von klein auf präsent. Im jugendlichen Alter mit meinen ersten Praktikas, die ich dann bei uns auch in der Firma gemacht habe, habe ich verstanden, okay, das ist unser Unternehmen, mein Papa ist hier der Chef und irgendwann wird dann auch mal die Fragestellung kommen, ob ich mir das vorstellen kann, damit einzusteigen.
Und damit konnten Sie sich gleich anfreunden? Also der Klassiker, so wie ich das von einigen Bekannten oder Freunden kenne, ist, dass man dann irgendwann mal rebelliert und irgendwann mal so eine Phase hat, wo man sagt, nee, also alles nur das nicht. Ich werde sicherlich nicht in deine Firma einsteigen, Papa. War das bei Ihnen nie so?
Doch, na klar. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht immer so alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Nee, es ist vor allem viel, viel Arbeit, viel, viel Verantwortung.
Klar.
Man ist immer exponiert. Mhm. Alle haben eine Meinung zu dir.
Absolut. Es gibt auch Erwartungen, die an einen gestellt werden. Also nee, es war nicht immer klar, dass ich das mache. Also ich habe mir da schon auch Zeit gelassen. Also wie gesagt, gerade so jugendliche Alter, dann kommt man in die Pubertät und so. Und dann hat man ganz viele Wünsche und Gedanken.
Was wollten Sie mal werden zwischendrin?
Boah, ich wollte schon ganz, ganz viel werden. Also irgendwie, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja, ich will ins Ausland, in die USA, weil da tut sich so viel. Ich will irgendwie bei einem Startup mitarbeiten. Und dann wollte ich mal Anwältin werden. Also da gab es ganz viele verschiedene irgendwie Gedanken.
Haben Sie nie so richtig Quatsch gemacht?
Quatsch, ja, klar, als Jugendliche macht man schon so Quatsch.
Ja, aber mal so, weiß ich nicht, ausgebüxt.
Ja, also ich glaube schon, also ich war so ein richtiger Teenager mit Pubertät und so und mit meinen Eltern hatte ich dann auch schon Stress so ab und zu und dann rauft man sich und hier und da kennt man ja und Türen zuknallen und oh, ihr seid blöd und
Temperament.
So. Klar, das ist ja einfach so in der Pubertät. Also war bei mir auch so und in der Zeit, nee, da habe ich mir überhaupt gar nicht vorstellen können, da mal einzusteigen. Vor allem, man muss ja auch noch dazu sagen, wir kommen aus dem Tiefbau. So, wir produzieren Stahl, Beton, Rohre und Betonfertigteile.
Sexy.
Sexy, das sind Produkte, also so die ganzen Abwasserrohre unter der Erde. Und da ist eine Fabrikhalle, da ist laut, da ist staubig, da sind Männer viele und boah. Und dann muss man sich so als Mädel... Der Traum einer 16-Jährigen so im Zement- und Betonwerk zu arbeiten. Ja, mit Arbeitsschuhen und allem, was dazugehört und staubig und laut und so. Und natürlich, ich muss dazu sagen, ich bin damit aufgewachsen. Also hat es schon immer zu mir dazugehört. Mhm. Und das meine ich ja auch, da hängt schon mein Herz dran. Aber natürlich so im jugendlichen Alter, ich habe eine jüngere Schwester, ja, 3 Jahre jünger wie ich, also 2 Mädels, mein Papa hat 2 Mädels zu Hause, ein richtiger Frauenhaushalt.
Und 3 Mädels sogar.
Ja, genau, mit meiner Mama und dann gab es noch die Schwiegermutter und so. Also da war sehr viel weibliche Power zu Hause immer oder ist es nach wie vor. Und dann muss ich schon sagen, war das natürlich schon so ein Ding, wo ich gesagt habe, also weiß ich nicht, ob ich da jetzt so zwischen Betonröhren da später mal.
Und, aber haben Ihre Eltern Sie nie gedrängt? Oder hat Ihr Papa nicht zumindest ab und zu mal an Weihnachten den Wunsch fallen lassen, ganz subtil? Jetzt wäre es langsam mal Zeit.
Da muss ich jetzt echt mal ein mega großes Lob aussprechen tatsächlich. Das ist ein Punkt, was meine Eltern wirklich richtig gemacht haben, es nicht zu tun. Weil wir kennen natürlich sehr viele Nachfolgestories, ja, und die Herausforderungen und auch oftmals so den Druck, den es vielleicht von den Eltern oder vom Onkel oder von der Familie gibt, ein Familienunternehmen zu übernehmen zu müssen, den Druck auch zu spüren. Da bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern das nie gemacht haben.
Wäre es anders gewesen, wenn Sie ein Junge wären?
Mit was? Mit dem Druck?
Mit dem Druck?
Nö, ich denke nicht. Also meine Eltern haben, und das finde ich schön und bin ich sehr dankbar für, weil ich auch eine starke Mama habe und eine starke Oma und starke Frauen bei uns zu Hause.
Mich wundert es nicht.
Dass meine Eltern und vor allem meine Mutter und meine Oma und so und auch mein Papa uns zu starken Frauen erzogen haben und das eigentlich keinen Unterschied gemacht hat, groß, ob Mann, also Junge oder Mädchen. Wobei ich schon dazu sagen muss, dass mein Papa sich lange Zeit Gedanken gemacht hat, ob das das Richtige für seine Mädels ist. ja, in einer sehr männerdominierten Branche zu übernehmen. Also Randnotiz, laut, staubig etc. Ob es nicht schönere Dinge gibt vielleicht für uns oder andere Dinge, wo wir uns verwirklichen können. Bis er dann verstanden hat, nee, da hängt unser Herz dran. Und das ist Familienunternehmen und es gehört zu uns dazu.
Ich verstehe, und das klingt ja immer wieder durch bei Ihnen, dass Familie etwas ist, was Ihnen immens wichtig ist. Mhm. Familie ist auch immer verbunden, nicht nur mit, da bin ich zu Hause, da kann ich so sein, wie ich möchte, sondern auch vor allem mit Werten. Mhm. Welche Werte sind Ihnen denn besonders wichtig? Und was möchten Sie auch weitergeben?
Wertschätzung ist ein unglaublich wichtiger Wert. Wertschätzung, Vertrauen. Vor allem auch das Thema, was wir gesprochen haben, Durchhaltevermögen zu haben. Den Biss zu haben. Es ist nicht einfach, auch gerade in der jetzigen Zeit als, sag mal, Arbeitgeberin, als Unternehmerin oder Unternehmer Entscheidungen zu treffen. Vor allem vielleicht auch Entscheidungen, die am Ende wehtun. Wie gesagt, viele Unternehmer sind aktuell vor die Herausforderung gestellt, wow, wie geht es in meiner Firma weiter? Kann ich irgendwie meine Mitarbeiter alle halten? Kann ich sie weiterhin bezahlen? Muss ich vielleicht teilweise Mitarbeiter entlassen und?
Und sie wollen, gerade die Mittelständler, die wollen ja hier bleiben.
Absolut.
Das ist der große Unterschied zu den ganz großen Too Big to Fail, die im Zweifelsfall hier wenig bis gar keine Steuern zahlen und dann einfach, zack, ist der Standort weg.
Ja.
Das ist mal irgendwo anders auf der Welt.
Das ist wirklich, und wir sprechen so oft darüber, aber wir müssen uns das wirklich verinnerlichen. Der deutsche Mittelstand ist unser Rückgrat hier in Deutschland. Da hängen die meisten Arbeitsplätze dran. Wir haben Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und die Besonderheit von Familienunternehmen und dem Mittelstand ist ja wirklich, dass er in Generationen denkt. Und dass er in Generationen handelt und dass er nachhaltig auch aus den Perspektiven des Unternehmers die beste Entscheidung trifft. Das ist genauso, wenn ich jetzt zurückblicke, unser Unternehmen gegründet worden für über 100 Jahren, mein Urgroßvater gegründet. Mein Urgroßvater hat die Entscheidung getroffen, so, dass mein Großvater das Unternehmen übernehmen kann. Mein Großvater hat die Entscheidungen so getroffen, dass mein Vater es übernehmen kann. Und so ist es etwas anderes, als irgendwie sich an Quartalszahlen zu orientieren.
Shareholder Value.
Genau, richtig. Und Entscheidungen zu treffen, wie mache ich jetzt irgendwie am meisten Gewinn und wie mache ich jetzt irgendwie, dass es irgendwie passt, irgendwie, ja, meine Quartalszahlen irgendwie toll aussehen am Ende des Jahres, sondern wirklich Entscheidungen zu treffen, wie schaffe ich es, über die nächsten Jahre und bestenfalls Generationen erfolgreich dieses Unternehmen am Standort Deutschland zu halten. Und Sie können sich vorstellen, was das aktuell bedeutet für uns, auch als Familienunternehmer, als Inhaber, als Nachfolgegeneration. Die jungen Menschen, die jetzt das Ruder übernehmen, die nicht wissen, schaffe ich das die nächsten 20, 30 Jahre?
Jetzt ist Bill Gates kein Familienunternehmer und auch kein Kleinunternehmer oder Mittelständler. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, Sie würden den gerne mal treffen. Ich weiß nicht, ob das nur so jetzt dahingesagt war. Worüber würden Sie gerne mit Bill Gates reden? Was würden Sie denn gerne fragen?
Also ich habe jetzt Bill Gates mal als einen der Personen genannt, vor einigen Jahren war das.
Aber lieber als Elon Musk.
Ja, wobei, also ja, aber ich mache mal die Antwort von Bill Gates, die ist schon einige Jahre her. Ich würde ihn nach wie vor gerne treffen, aber genauso auch viele andere Unternehmer, wie zum Beispiel Elon Musk.
Ja.
Warum habe ich das gesagt? Weil das für mich einfach Beispiele sind von Unternehmern, die gemacht haben, also ganz nach dem Motto, machen ist, sie wollen, nur krasser, die sich nicht unterkriegen lassen haben, die, egal wie rau die See ist, dieses Schiff trotzdem als Kapitän geführt haben und gelenkt haben, die große Vision hatten, die eine Vision gezeigt haben, die Vordenker sind und waren auch damals schon und vor allem Mut bewiesen haben.
Und im Fall Bill Gates wohl auch Philanthropen sind.
Ja.
Also sich wirklich um die Menschen sorgen und viel Gutes tun.
Sich darüber auch Gedanken machen und wirklich auch, ich meine, wir müssen uns ja viele, sag ich mal, vermögende Unternehmer oder die es zu etwas gebracht haben, die ja nicht nur auf dem Vermögen sitzen und natürlich gibt's die auch, ja, die dann einfach sagen, okay, jetzt mache ich das mit den Yachten und Champagner und Kaviar und so, die gibt's natürlich. Aber das Groß der Unternehmer und gerade Philanthropen etc., die machen sich ja auch wirklich Gedanken, wie kann ich der Gesellschaft was zurückgeben? Wo kann ich vielleicht auch rein investieren? Wo kann ich meinen Beitrag leisten, dass die Welt ein besserer Ort wird? In neue Technologien, in neue Medikamente, in Forschung, in Entwicklung. Da gibt es ja ganz viele Köpfe hier in Deutschland. Genauso bei mir in der Nachbarschaft sitzt Dieter Schwarz von der Schwarz-Gruppe Lidl Kaufland, kennt man ja. Wenn man überlegt, was dieser Mann, und der ist ja mittlerweile Anfang 80.
Haben Sie den kennengelernt?
Ich kenne ihn, ja, weil ich sitze bei ihm in einem Beirat in einer
Coding
School. Ein sehr charismatischer Mann, muss ich sagen.
Anfang Mitte 80
inzwischen. Ja, ja, genau. Der ist Anfang Mitte 80. Sie sitzt noch bei allen Beiratssitzungen, zumindest bei denen ich dabei bin. Ich bin in einer Coding School in Heilbronn in einem Beirat, der so auf Zack ist, der so interessiert ist, der vor allem auch etwas verändern will in dieser Welt. Und er hat sich zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, und deswegen mal das Beispiel, er investiert ein Vermögen in Bildung. An dem Standort Heilbronn, Neckarsulm, also bei mir in der Nachbarschaft. Er baut jetzt mit den größten KI, künstliche Intelligenz, Campus in Europa.
Ein Mann mit Mitte 80.
Ein Mann mit
so
Mitte
80. Weitblick.
Und, unglaublich.
Und der auch versteht, was die Sorgen der sogenannten kleinen Leute sind.
Genau.
Also ist der noch mittendrin im Leben?
Ich begleite ihn jetzt nicht tagtäglich, ja. Aber ich denke schon, dass er, und das kann man an diesem Beispiel, wie er zum Beispiel sein Vermögen investiert.
Also einer der reichsten Deutschen.
Genau, ist, ich glaube, mit der ersten, zweiten, also ganz, ganz oben an der Spitze, ja, mit der reichste Deutsche, der aber jetzt nicht, und das ist genau dieses Beispiel, nur irgendwie denkt, okay, jetzt bin ich Anfang Mitte 80 und mache mir hier noch ein paar schöne Jahre, ja, und irgendwie seil mich da irgendwo ins Ausland ab, sondern der am Standort Heilbronn, Neckarsulm, in die Zukunft investiert.
Im Ländle,
ja. Und das heißt, bei uns gibt es dort Coding Schools, also für junge Menschen, also praktisch, wo man programmieren lernt. Mhm. Also neue Konzepte für junge Menschen, die an solchen Schulen, an solchen Universitäten programmieren lernen können. Wir haben frühkindliche Bildung, wir haben Kita-Plätze, die teilweise dann auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ganz andere Bildungsangebote und da profitieren die Bürgerinnen und Bürger an diesem Standort. Und es wäre nicht möglich, wenn er nicht sein privates Vermögen oder das Vermögen, das er über Jahre gemacht hat, investieren würde in solche Themen.
Er hat ja auch genügend, kann man ja auch sagen.
Ja, aber er hat natürlich auch etwas geschaffen. Ja. Auch dieser Mann hatte mal vor vielen Jahren Mut. Und ich meine mal, das ist ja immer das Schöne, ja, wenn man zum Thema Unternehmer, ja, ihr habt es ja auch irgendwie so in der Tasche. Mhm. Ne? Was heißt es denn, mal eine Entscheidung zu treffen, ins Risiko zu gehen? Wie viele Unternehmer haben 7 Tage die Woche, müssen sich da reinhängen? Und das sind nicht immer nur die schönen Seiten, die man sieht.
Ich sehe das ganz genauso. Sie müssen sich überhaupt nicht rechtfertigen. Also ich sehe das ganz genauso und ich finde es bemerkenswert, was Sie jetzt über den Schwarz erzählen. Das finde ich großartig, dass es so ist.
Ja, ich finde, wir sollten diese, natürlich ist es jetzt eine Geschichte, ja, und das ist natürlich jetzt einer der reichsten Deutschen, der sehr viel Glück hatte, erfolgreich war, sich reingehangen hat. Aber diese Geschichten gibt es auch im Kleinen. Und ich glaube, und dann kommen wir wieder zurück auf das Thema negatives Unternehmerbild. Wenn wir diese Geschichten viel öfter erzählen würden, auch von dem Handwerksbetrieb, ja, ein Unternehmer, der sich einfach mal aufgetan hat, was da vielleicht jetzt 10 Arbeitsplätze geschaffen hat, ja, dass wir diese Geschichten mehr erzählen.
Super Idee, diese Geschichten zu erzählen, im Kleinen wie im Großen. Nur dafür müssten sich natürlich auch, finde ich, solche Role Models wie der Herr Schwarz mal öffnen. Und selber was erzählen oder preisgeben. Deswegen finde ich das wahnsinnig spannend, dass Sie den einfach kennen.
Ja, ja.
Weil über den weiß ja keiner irgendwas.
Ja, also das stimmt tatsächlich. Und das meine ich ja auch. Ich glaube, das kann jetzt vielleicht auch unsere Generation. Ich rede ja vom Next-Gen-Mittelstand, die junge Unternehmergeneration. Wir sind anders aufgewachsen, wir ticken anders. Ich bin anders als mein Vater und mein Großvater. Und ich kann auch da sagen, also ich habe ja jetzt die letzten 6 Jahre lang ein wirtschaftspolitisches Amt inne gehabt. Ich wurde ja vor 6 Jahren zur Bundesvorsitzenden der jungen Unternehmer gewählt und war sehr viel im politischen Berlin unterwegs. Und damit ging natürlich einher, dass ich dann Interviews gemacht habe oder wie heute jetzt auch noch nach wie vor mache, dass ich in Talkshows mitdiskutiere, wie bei Maitreya Illner oder bei Lanz dann auch schon war und so.
Oder bei Höhle der Löwen
oder bei
mal
Höhle
saßen.
Der Löwen und so. Und das war natürlich für mich damals und es ist heute noch unglaublich spannend und war auch damals was komplett Neues. Und Sie können sich vorstellen, wie das war für eine schwäbische Unternehmerfamilie von meinem Vater vor allem, wo es dann auf einmal hieß, okay, jetzt hat die Sarna eine Anfrage von, keine Ahnung, einer Zeitung, die möchten gerne bei uns in die Firma kommen und da so mal ein bisschen durch die Firma geführt werden, ein Interview mit mir machen und dann sollen auch Bilder geschossen werden und so. Das war schon echt bei uns ein Thema zu Hause, die Türen zu öffnen und auch der Presse in Anführungsstrichen mal zu zeigen, wie wir arbeiten, wie wir ticken und was wir da machen so jeden
Tag. Das ist so ein schönes Bild, kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, ein schönes Bild, die Türen zu öffnen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle tun sollten. Egal, ob wir jetzt Unternehmer sind, ob wir Angestellte sind, ob wir Beamte sind oder ob wir in Rente sind oder was auch immer. Die Türen öffnen, mit dem anderen reden, auch wenn er eine ganz andere Meinung hat, und trotzdem akzeptieren, dass er vielleicht auch das eine nur will, nämlich dass im Land besser geht oder noch besser geht.
Ja, weil wie soll sonst gegenseitiges Verständnis funktionieren? Wenn wir die Türen nicht öffnen und auch zuhören und Fragen stellen und Fragen auch beantworten, weil wenn wir die Türen geschlossen halten, wie als zum Beispiel wir jetzt als Unternehmer oder mittelständische Firmen etc., wenn wir die Türen geschlossen halten, dann machen andere da draußen ein Bild von uns. Und andere bestimmen auch unsere Agenda. Und deswegen müssen wir ins Gespräch gehen. Deswegen müssen wir als beispielsweise Unternehmer, aber auch als Bürger sagen, was zum Beispiel in diesem Land schiefläuft. Also das heißt, wir müssen einerseits, wir haben vorhin drüber gesprochen, zwar meckern, ja, und sagen, okay, das läuft überhaupt nicht gut und wir regen uns über die Bahn auf und irgendwie funktioniert gerade irgendwie da nix. Aber wenn wir meckern, dann auch irgendwann Stopp zu machen und zu sagen, okay, und jetzt sind hier meine Lösungsvorschläge und so kann es besser gehen.
Konstruktiv sein und vor allem auch den Glauben daran haben, dass wir was bewegen können. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende. Wir könnten stundenlang noch weiterreden.
Unbedingt, Frau Röser, ja, ich weiß.
Aber die Zeit ist echt rum.
Es gibt's
total,
nicht.
Total verquatscht. Ja. Aber es macht gar nichts. War sehr, sehr spannend. Freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind heute auf der blauen Couch. Bedanke mich sehr.
Vielen Dank Ihnen.
Sag gerne nochmal Ihr sehr lesenswertes Buch. Ein Plädoyer für die Mehrheit, Innovation oder Ideologie. In welchem Deutschland wollen wir leben? Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen, hat großen Spaß gemacht.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.